Chaos Computer Club.
If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen PTFU, heute zum Thema Clubautomatisierung und Heizungssteuerung. Ich bin der Goofy und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Heute möchte ich ein bisschen was zum Thema Clubautomatisierung erzählen. Also zum Thema Heizungssteuerung und Lichtsteuerung und wie das so alles im Hintergrund funktioniert. Denn ja, wenn wir über das Thema Clubautomatisierung oder auch allgemein Home Automation, also Hausautomatisierung sprechen, kommen da immer sehr viele Fragen auf. Was ist denn das alles genau? Was umfasst das alles? Was kann man sich da überhaupt alles vorstellen? Warum will man das überhaupt machen? Und da komme ich mit dem Beispiel immer mit dem Auto. Ich weiß, Autobeispiele, Computer, da ist immer das hinkt oftmals, aber Auto ist eigentlich ein schönes Beispiel für ein Smart Home. Sicher moderne Autos haben jede Menge Komfortfunktionen, die automatisch einem das Leben leichter machen. Aber auch ja, alte Autos, einfache Autos haben ganz einfache Smart Home Funktionen. Wie, wenn ich die Tür aufmache, geht das Licht an. Super praktisch im Dunkeln, wenn man aussteigt, einsteigt, dann sieht man was. Und auch das ist halt quasi eine Smart Home Funktion. Ich habe einen Schalter, der erkennt, wovon ob die Tür auf ist und da kann das Licht angehen. Jetzt ein bisschen moderner, macht man so ein bisschen Zeitverzögerung drin, dass das Licht erst ein bisschen später ausgeht, dass man halt auch einsteigen kann, Tür zu machen und dann noch ein bisschen Licht hat. Und das kann man natürlich dann auch mit dem verknüpfen, ob man dann den Motor anmacht oder nicht. Weil wenn ich den Motor anmachen und fahren möchte, will ich, dass innen drin im Auto das Licht nicht an ist. Während Motor aus, dann möchte ich vielleicht ein- oder aussteigen. Und so kann man das Ganze dann miteinander verknüpfen. Genauso wie dann so Funktionen, dass man die Temperatur automatisch einstellt oder das Fenster automatisch hochfährt, wenn man das Auto zumacht oder das Auto automatisch das Abblendlicht ausschaltet, wenn man das Auto verlässt, abschließt, den Schlüssel rauszieht oder zumindest darauf hinweist, damit man nicht versehentlich das Licht noch anlässt und dann vielleicht zurückkommt und die Batterie leer ist. Das sind ja alles so Funktionen, die wir quasi schon von einem Auto erwarten, aber die halt im Auto erwartet werden, aber bei unserem Zuhause nicht. Ja, wenn ich zu Hause die Tür abschließe, dann weiß die Heizung nichts davon, ob ich jetzt zu Hause bin oder nicht. Oder das Licht weiß auch nicht, ob ich zu Hause bin oder nicht. Und ja, was beim Auto selbstverständlich ist, ist bei uns zu Hause alles manuelle Arbeit. Da muss man manuell die Heizung regeln, muss man manuell das Licht aus- und einschalten, muss man manuell prüfen, ob man zum Beispiel den Herd angelassen hat. Und ja, das könnte man doch alles irgendwie automatisieren. Und darum soll es bei diesem Vortrag ein bisschen gehen. Ja, Smart Home, unter diesem Umbrella-Term fallen ganz viele Punkte. Zum Beispiel die automatische Heizung, Belüftung, Klimatisierung, also so die allgemeine Umgebungssteuerung. Darunter fallen auch Sachen wie Jalousien- und Markisensteuerung. Sicher, Markisen- und Jalousiensteuerung, die sind häufig auch schon motorisiert und auch automatisiert, damit man sie zum Beispiel automatisch herunterfahren kann, wenn das Wetter stürmisch wird oder hochfahren oder einfahren, damit zum Beispiel nicht, wenn jetzt plötzlich ein Sturm aufzieht, dann einem die Markise um die Ohren fliegt. Häufig wird auch mit Licht gesteuert, dann kann man zum Beispiel das Licht automatisch einschalten lassen, zum Beispiel mit einem Wärmemelder im Flur, damit automatisch, wenn man reinkommt, dann das Licht angeht. Oder man macht was Komplexeres, wie Lichtszenen, dass wenn man dann zum Beispiel abends den Fernseher einschaltet oder den Beamer einschaltet, dass dann automatisch das Licht gedimmt wird und zum Beispiel nur die Wohnzimmer-Ambient-Beleuchtung angeht, aber das große Licht ausgeht. Man kann auch Sachen machen wie damit das Entertainment einbinden, Musiksteuerung zum Beispiel. Man kann dann das große Licht einschalten und dann wird automatisch die Putzmusik gestartet, damit man motiviert an die Arbeit geht. Häufig damit verbunden wird auch dann eine Anwesenheitsmitteilung, wie beim Auto zum Beispiel auch. Ja, ich steige aus, ziehe den Schlüssel ab und dann weiß das Auto, ja, ich bin ja vermutlich jetzt weg und kann dann zum Beispiel die Tür abschließen oder hinweisen, wenn das Abblendlicht noch an ist oder das Abblendlicht automatisch abschalten. Das kann man auch zu Hause mitmachen, so eine Anwesenheitserkennung zu machen und darüber dann zum Beispiel das Licht an-ausschalten oder die Heizung herunterfahren. Und wenn man schon beim generellen Steuern ist, dann kann man das natürlich auch irgendwie remote machen und dann zum Beispiel per Remote zu Hause Bescheid sagen, ich fahre jetzt hier los und ich bin in einer Dreiviertelstunde daheim und dann soll es da bitte schön warm sein, damit ich dann schön direkt auf dem Sofa liegen und einen Vortrag schauen kann. Ja, wichtige Aspekte, wenn man so eine Home Automation Lösung plant, weil das Ganze klingt natürlich gut, aber in der Praxis ist es dann doch relativ komplex. Da gibt es natürlich einige wichtige Aspekte. Auf der einen Seite natürlich so wie diese ganzen Endpunkte, nenne ich sie mal, also die Aktuatoren und Sensoren, also die Sachen, die halt zum Beispiel das Licht steuern, den Rollladenmotor steuern oder auch die Sensoren, die die Temperatur messen oder die Windgeschwindigkeit draußen. Das sind wichtige Aspekte bei bei der Heimautomatisierung. Das ganze Ding muss auch natürlich miteinander kommunizieren. Also die verschiedenen Endpunkte und Sensoren müssen miteinander kommunizieren. Das Ganze muss irgendwo zentral gesteuert werden oder auch dezentral, aber es muss irgendwo ein Steuerungsprogramm geben, das einem sagt, was jetzt getan werden muss. Und sicher bei so komplexen Lösungen wie Home Automation, da ist ein ganz wichtiger Punkt die Zukunftsfähigkeit. Ich möchte nicht in 2 Jahren, nur weil ein Hersteller irgendwie ein System abgekündigt hat, dann 30, 40 verschiedene Endpunkte austauschen, vielleicht dann irgendwie sogar Lampen, Rollladensteuerung, ähnliches, die halt an für sich schon nicht ganz günstig sind, dann plötzlich austauschen müssen, nur weil ein System sich ändert, weil irgendwas abgekündigt wird, weil die zentrale Steuerungssoftware, die man hat, dann halt Funktionen verliert oder ähnliches. Das ist natürlich ganz wichtig, dass das Ganze natürlich über 5 oder 10 Jahre dauerhaft funktioniert und halt auch wirklich gut funktioniert und nicht dann irgendwie regelmäßig abstürzt, weil das ist natürlich super ärgerlich, wenn dann nur weil das Ding, weil die Home Automation abgestürzt ist, dann zum Beispiel das Licht brennt, die Heizung nicht runterfährt oder die Markise ausgefahren bleibt, obwohl gerade Unwetter ist. Wenn man sich so eine Home Automation Lösung überlegt, dann ist die erste Frage, die mal aufkommt, so kabelgebunden oder kabellos. Kabelgebunden ist natürlich immer die schönere Lösung, weil man dann eine ungestörte Kommunikation hat und die Geräte auch direkt mit Strom versorgt werden können. Kabellos ist natürlich praktischer, wenn man im Bestand arbeitet und zum Beispiel dann einfach nur einen Schalter an die Wand kleben kann mit ein paar Batterien drin oder auch ohne Batterien und dann weiterhin nichts machen muss und nicht irgendwie Schlitze klopfen und dort Kabel verlegen muss und dann dafür die ganze Wand neu verputzen muss, nur weil man da einen neuen Schalter anbringen möchte. Dazu kommt auch immer noch die Frage von, bin ich im Neubau oder Nachrüstung im Bestand? Also beim Neubau will ich dann baut man typischerweise die fancy Lösung ein, wo man dann zentral plant, was man dann alles einbinden möchte. Und typischerweise kabelgebunden oder Nachrüstung im Bestand, wo man halt genau nicht die Wände aufklopfen möchte und sicher auch nicht an komischen Stellen dann extra Leitungen legen möchte und wahrscheinlich auch eher auf eine Funklösung geht, damit man nicht überall noch Kommunikationsleitungen nachlegen muss. Es gibt verschiedene Systeme dafür, für Home Automation. Das bekannteste und das älteste und das zuverlässigste ist sicher KNX, das ist ein Bussystem. Ist ein Standard dafür. Also es gibt verschiedene Hersteller, die das anbieten. Das ist auch ein sehr großer Vorteil. Also man hat das ist ein sehr bewährtes System. Es ist nicht günstig und insbesondere die Programmierung kann man auch als Laie nicht unbedingt selber machen. Aber es ist sicher das zuverlässigste und es wird für sehr lange Zeit unterstützt werden. Eine Alternative wäre, es ein bisschen einfacher und flexibel zu machen, wäre jetzt eine Sterntopologie zu machen, weil wenn man ähnlich wie bei KNX eh schon Kabel legt, dann kann man auch einfach Kabel legen, alles in den Schaltschrank und dort dann die verschiedenen Komponenten steuern, zum Beispiel. Und wenn mal irgendwas ausgetauscht werden muss, zum Beispiel wenn man vom System wechseln möchte, dann braucht man nur Komponenten im Schaltschrank zu ändern. Das ist natürlich sicherlich praktisch. Man muss allerdings sehr viel Kabel verlegen. Häufig macht man auch eine Kombination von KNX und Sterntopologie, weil diese KNX-Endpunkte sind relativ teuer. Und wenn man dann zum Beispiel eine Sterntopologie im Schaltschrank hat, dann spart man sich zum Beispiel viele Schaltaktoren, weil ein 8-fach KNX-Schaltaktor viel günstiger ist als 8 einzelne Einfachaktoren. um dann damit zum Beispiel 8 verschiedene Lampen zu steuern. Dann gibt es eine Menge Funksysteme, zum Beispiel Zigbee, InOcean, Homematic, FS20, viele andere mehr. Die haben alle gemein, dass die halt von einzelnen Herstellern sind, bis auf Zigbee, das ist ein offener Standard. Da ist man halt häufig einfach an die Hersteller gebunden. Das heißt, man hat einzelne Systeme, wo man dann halt wirklich alles von dem einzelnen Hersteller kaufen muss und dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Was das vor allem das Problem hat, dass wenn ein System zum Beispiel abgekündigt wird, dann steht man da und kriegt keine neuen Komponenten oder die nur sehr gebraucht. Und wenn viele andere Leute das auch haben wollen, dann sind diese Komponenten gebraucht auch sehr teuer. Also da muss man wirklich gucken, was man sich einlässt, auf wie lange man da neue Teile bekommen kann, weil häufig möchte man jetzt mal anfangen und das dann vielleicht das System über viele Jahre erweitern, um dann eine gute Home Automation Lösung zu bauen. Das heißt also, wenn ihr euch etwas anschaut, dann achtet darauf, wie groß die Userbase ist, wie gut die Teileversorgung ist und wie zukunftsfähig das ganze System ist. Eine Alternative dafür ist sicherlich einfach Wi-Fi zu machen. Das heißt, wir haben eh schon so viele WLAN-Geräte und WLAN haben wir eh auch flächendeckend in unserem Haus. Und dann kann man natürlich einfach Wi-Fi verwenden. Hat man ja sicher schon alle mal im Laden gesehen, dass man Lampen kaufen kann. Oder smarte Steckdosen, die man alle per WLAN einfach schalten kann. Und dann gibt es eine App dazu und dann kann man dann damit zum Beispiel die Lichtfarbe einschalten oder die Lampe ausschalten. Das geht einfach alles über WLAN. Nachteil bei WLAN ist allerdings, dass das nicht darauf gemacht wurde, wenig Strom zu verbrauchen oder eine hohe Reichweite zu haben, sondern es sollte vor allem einen hohen Datendurchsatz haben, weil das wollen wir natürlich für unsere Endgeräte haben, für unsere Notebooks und damit Ethernet ersetzen. Und da brauchen wir hohe Datenraten. Und da ist nicht bedacht worden, dass man da vielleicht einen Schalter mit einbauen möchte, der vielleicht nur mit Batterien läuft und wo man bei dem Schalter nur alle paar Jahre mal die Batterien tauschen möchte. Und da kommt mir halt das Problem, dass wenn man ein WLAN-Gerät baut, dass das inhärent viel mehr Strom verbraucht, als wenn man etwas macht mit Homematic, Zigbee, InOcean oder FS20 oder ähnlichem, wo die Protokolle wirklich darauf gebaut sind, eine hohe Reichweite zu haben und wenig Strom zu verbrauchen, sodass die Geräte auch mit Batterien laufen können. Das heißt, diese ganzen Smart Home Systeme haben durchaus ihre Berechtigung. WLAN ist da keine wirkliche Alternative. Ja, und wie wird das Ganze jetzt gesteuert? Das geschieht über eine Schaltzentrale. Ich nenne sie mal Schaltzentrale. Das ist also ein zentrales Teil, was halt die Hausautomatisierung steuert. Das setzt quasi so die Regeln um, die Intelligenz von dem System. Das heißt also, da kann man dann irgendwie kann man dann einstellen, was dann passieren soll, wenn verschiedene Sachen auftreten, wenn verschiedene Fälle eintreten, dann kann man dort dafür Regeln hinterlegen. Und diese Schaltzentrale ist vor allem auch das Interface zum Nutzer. Also vor allem ein Webinterface zum Beispiel oder eine App, sodass man das Ganze dann steuern kann, programmieren kann und eine Übersicht von dem Stand des Systems bekommen kann und halt auch einen Remote-Zugriff haben kann, um von der Entfernung aus sein Heim zu steuern. Und damit kann man auch das ganze System programmieren und entsprechend überwachen. Für diese Schaltzentrale gibt es verschiedene Systeme. Es gibt da proprietäre Systeme, zum Beispiel HomeKit, IPSimCon, Homematic, CCU, Hue von Philips, viele verschiedene Systeme. Und Trend ist dazu, dass die halt auch alle untereinander kompatibel werden. Aber es gibt auch viele Open-Source-Lösungen, die halt sich dadurch auszeichnen, dass sie halt verschiedene offene Schnittstellen haben, sodass halt Leute ihre eigenen Systeme mit einpflegen können. Und das hat sehr führt dazu, dass man ein sehr großes Ökosystem hat, die man halt miteinander verbinden kann. Und da gibt es dann verschiedene Systeme, zum Beispiel OpenHub, FIM, IO Broker oder Home Assistant. Letzteres verwenden wir bei uns in unserem Club. Welches man da verwenden möchte, das hängt sehr von den Features ab und auch ein bisschen vom persönlichen Geschmack. Zum Beispiel haben wir uns für Home Assistant entschieden, weil es einfach zu bedienen, aber auch einfach zu erweitern ist, weil es auf Python aufbaut. Und das ist durchaus für den geneigten Nerd ein gutes Kriterium. Gehen wir mal weiter zum Thema Clubautomatisierung. Ich wollte auch ein bisschen zum Thema Clubautomatisierung reden. Und da gibt es verschiedene. Bei der Entwicklung unserer Clubautomatisierung gab es einige wichtige Kriterien. Auf der einen Seite sollte es bequem für die Benutzer sein. Wir haben hier einen Verein mit über 100 Mitgliedern und da muss das ganze System natürlich gut verständlich und bequem für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer sein, also auch für die Leute, die technisch jetzt nicht so versiert sind. Es soll auf der anderen Seite auch Energie sparen. Das war auch eine der Hauptmotivationen, dass man automatisch Licht abschalten kann, wenn nicht benötigt, oder automatisch Heizung steuern kann, wenn und sie halt auch automatisch ausschalten kann. Und es soll natürlich fancy sein. Ein bisschen Eindruck schinden, mal zeigen, was man mit cooler Technik alles bauen kann. Ja, der Haupt Motivation für die Clubautomatisierung war der Punkt, Sie können den Club jetzt ausschalten. Eine automatische Abschaltroutine für unsere Clubräume. Denn häufig hat man das ja, dass dann der Letzte noch im Club ist, alle sind schon nach Hause gegangen und jetzt kommt die letzte Bahn und es ist dann doch knapper, als man dachte und man muss jetzt ganz schnell den Club verlassen und kann nicht doch mal rumgehen oder vergisst dann irgendwo auf dem Toilette die Lüftung auszumachen oder in der Küche die Heizung oder unten in der Holzwerkstatt die Heizung auszuschalten und dann ist halt immer ungünstig, weil dann vielleicht ein oder zwei Tage lang die Heizung durchläuft, obwohl sie doch eigentlich unnötig ist. Und das war die Motivation, um dann eine Clubautomatisierung zu machen, die halt automatisch den Club herunterfahren kann und dann Licht abschalten kann, Strom abschalten kann, alle Geräte abschalten kann, die Heizung herunterfahren kann, sodass man dann ruhigen Gewissens den Club verlassen und abschließen kann und dann sicher sein kann, dass man nichts vergessen hat. Und ja, wie gesagt, wir haben uns für Home Assistant entschieden, weil es halt Python-basiert ist und es ist ziemlich ressourcenschonend, das funktioniert also bequem auf einem Raspberry Pi und ist sehr flexibel. Auf der einen Seite ist es erweiterbar mit Python. Es gibt jede Menge verschiedene Plugins, das heißt, man kann das ganze System einfach erweitern und es basiert auf MQTT. MQTT ist ein Protokoll für IoT-Geräte und das eignet sich sehr gut, um damit solche Smart Home-Lösungen zu implementieren. MQTT ist ein Publish-Subscribe-Protokoll, das heißt, man kann sich als Gerät auf verschiedene Themen subscriben, also anmelden, und man kann auf diese Themen Nachrichten publizieren. Und die werden dann automatisch an alle darauf subscribenden Teilnehmer verteilt. Eine Nachricht ist ein ziemlich einfaches Teil, das besteht aus einem Topic und einem Payload. Und das wird verteilt über einen zentralen Broker. Das heißt, man braucht so einen MQTT-Broker und da kann sich dann die verschiedenen MQTT-Geräte anmelden und daran Nachrichten publizieren. Und das Schöne ist, es ist auch für sehr kleine und unzuverlässige Systeme geeignet, weil es halt ein sehr einfaches Protokoll ist und man kann dort dann zur Nachricht hinschicken und der Broker, der kümmert sich darum, dass die Nachrichten bei allen ankommen. Dafür gibt es verschiedene Zuverlässigkeitsstufen. Das heißt, der Broker kann zum Beispiel Nachrichten einfach nur einmal zustellen oder kann dafür sorgen, dass die halt bei allen auch wirklich ankommen. Man kann auch Spezialfunktionen machen, wie einen letzten Willen von Geräten definieren. Das heißt, bevor die irgendwie abhauen, können die halt dann nochmal so einen letzten Willen kommunizieren. Und das macht das Ganze sehr gut geeignet für solche Smart Home Systeme. MQTT ist nämlich, wie gesagt, ein sehr einfaches Protokoll und es ist sehr weit verbreitet. Das ist von Vorteil. Es gibt nämlich dann sehr viele Libraries, zum Beispiel für Python, JavaScript, Java. Das heißt, für jeden Nerd seine Lieblingsprogrammiersprache gibt es eine passende MQTT-Implementierung und das macht die Benutzung von diesem MQTT-Protokoll sehr einfach, weil man dadurch, dass es nur sehr wenige Funktionen hat, nimmt man einfach die Library und kann dann direkt damit loslegen und braucht keine komplexen Initialisierungen zu machen. Schauen wir uns MQTT mal ein bisschen in Detail an. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht für solche Topics. In unserem Club habe ich mir einfach was ausgedacht, also das gibt es nicht, also nagel ich mich nicht auf fest. Ich habe einfach mal definiert für unsere Kühlschränke die verschiedenen Zustände. Einmal im Keller, im Basement und einmal oben in der Küche, in der Kantina gibt es jeweils einen Kühlschrank und da sind Getränke drin, jeweils Mate oder Bier. Das sind die verschiedenen MQTT-Themen. Und man sieht schon diese hierarchische Ordnung und damit mit diesen Hierarchieebenen kann man jetzt verschiedene Funktionen abbilden. Zum Beispiel kann man dann abfragen über eine Abfrage, ob es zum Beispiel Mate im Keller gibt, indem man dann schaut, was bei Basement/Fridge/Drinks/Mate gibt und dann kommt halt eine Nachricht zurück mit 25. Und dann weiß man, oh, wir haben noch 25 Maten im Keller. Man kann auch einfach komplett nach allen Getränken im Keller fragen, indem man dann sagt von hier Basement/Fridge/Drinks. Dann bekommt man zurück, dass man Mate und Bier hat zum Beispiel und vielleicht auch noch Cola. Es gibt auch noch komplexere Funktionen. Zum Beispiel kann man hingehen und Wildcard für eine Hierarchieebene auswählen. Zum Beispiel, wenn man nachschauen möchte, welche Getränke in allen Kühlschränken drin sind, dann kann man sagen, man setzt eine Wildcard für die erste Hierarchieebene, in diesem Falle Basement und Cantina. Und dann ist auch egal, ob da jetzt Basement oder Cantina steht. Und Hauptsache danach kommt dann Fridge/Drinks und dann, was es an Getränken gibt. Und mit der Raute kann man fragen ab dieser Hierarchieebene. Also man bekommt dann, selbst wenn es dann nach Mate noch weitere tiefere Hierarchieebenen gäbe, könnte man, würden auch diese dann durch diese Raute angegeben werden. Zum Beispiel könnte es ja Clubmate geben und Floramate. Und also könnte man zwar was machen wie /Mate/Club und /Mate/Flora. Und das könnte man mit dieser Raute dann alles abfragen. Ihr seht, obwohl das System sehr einfach ist und sehr intuitiv verständlich, kann man damit sehr komplexe Abfragen machen. Und das eignet sich, wie man hier an diesem kleinen Beispiel ja schon sieht, sehr gut für so eine Automatisierungssteuerung in unserem Club. Neben der Stromsteuerung war das eine Hauptmotivation für die Smart-Steuerung von unserem Club, die Heizungssteuerung. Wir haben in unserem Club ja viele verschiedene Heizkörper und bevor man jetzt nach Hause geht, dann nochmal überall lang zu gehen und die Heizungen zu kontrollieren, das ist schon einiges an Aufwand und man kann auch schnell mal eine Heizung übersehen, zum Beispiel hinten in der Holzwerkstatt oder in der Lounge hinter dem Sofa ist noch eine weitere Heizung und die kann ja durchaus aufgedreht sein und die kann man dann beim schnellen Durchgehen übersehen. Und daher wollten wir gerne eine smarte Heizungssteuerung machen, die automatisch die Heizung an- und abschalten kann. Dazu habe ich smarte Heizungsventile besorgt. Dazu gibt es verschiedene Systeme. Es gibt davon unendlich viele von diesen smarten Heizungsventilen. Aber zum Beispiel von Homematic, FS20, Fritz hat welche, die gehen überdeckt, über Zigbee, über Bluetooth gibt es welche. Hauptproblem bei diesen Heizungsventilen ist, dass die halt nicht mit Wi-Fi gehen. Das heißt, man kann sie nicht, wie zum Beispiel bei einer smarten Steckdose, einfach irgendwelche billigen Smart-Steckdosen kaufen und die einfach in sein WLAN hängen, weil diese Heizungsventile, die müssen einen sehr geringen Stromverbrauch haben, weil die typischerweise mit so zwei Doppel-A-Batterien funktionieren. Und das erlaubt halt nicht, das Ganze über WLAN zu machen, weil WLAN inhärent so viel Strom verbraucht. Im Club verwenden wir Kiva-Ventile mit Bluetooth LE. Bluetooth LE ist die Low-Energy-Variante von Bluetooth. Bluetooth kennt ihr ja von zum Beispiel euren Kopfhörern ohne Kabel, die ihr dann mit eurem Handy paaren könnt. Und Bluetooth LE ist eine Light-Variante von Bluetooth, die eine geringe Datenrate hat, aber dafür eine höhere Reichweite und weniger Strom verbraucht. Also genau das, was man braucht, wenn man damit Heizungsventile zum Beispiel steuern möchte, weil Heizungsventile haben sehr geringe Datenraten. Das reicht ja, wenn man da alle paar Minuten mal eine Nachricht durchschickt. Aber dafür sollte die Batterie da drin natürlich lange halten. Die Heizungsventile, die wir uns besorgt haben mit Bluetooth-LED, die haben einen sehr geringen Stromverbrauch. Wie gesagt, die halten ein Jahr oder zwei mit zwei AA-Batterien. Die haben eine hohe Reichweite im Freifeld, sag mal 100 Meter. Bei uns im Club reicht das auf einer Ebene. Das heißt, wir haben zwei Endpunkte im Keller und einmal im ersten Stock. Wir haben einen günstigen Preis, was für uns auch nicht unerheblich ist, weil wir so 10 bis 15 Geräte haben. Also wir haben schon einiges an Heizkörpern, wenn man wirklich alle mitzählt, auch die auf der Toilette zum Beispiel, weil wir wollen natürlich schon dann auch sicher gehen, dass halt alle Heizungen auch da automatisch drüber geschaltet werden. Und haben uns dann für die EQ3 Bluetooth-Thermostate entschieden. Und ja, die kosten so 10 a 15 Euro das Stück. Das heißt, man kann das Ganze doch relativ günstig umsetzen. Aber diese Heizungsventile, die haben halt Bluetooth und das muss halt irgendwie an dieses Home Assistant drankommen. Und da kommt der Raspberry Pi, habe ich das Ganze genannt, ins Spiel. Das ist ein Raspberry Pi, wir sind Raspberry Pi 1, ganz old. Da habe ich dann einen günstigen Bluetooth-USB-Dongle reingesteckt. Wichtig ist, wenn ihr sowas baut, kauft euch einen Bluetooth 4.0 Stecker. Der kann dann auch automatisch dieses Low Energy, also wenn ihr einen Bluetooth-Dongle kauft oder noch aus der Krabbelkiste holt, der genauso alt ist wie der Raspberry Pi 1, reicht das nicht aus. Ihr braucht schon einen halbwegs modernen, aber diese Dinger, die kosten ja auch nichts mehr. Und halt das passende EQ3 Bluetooth-Thermostat. Das braucht man auf der Hardware-Seite. Auf der Software-Seite braucht man ein bisschen Python, also ein Raspberry, also Linux auf dem Raspberry Pi, dann ein bisschen Python. Da gibt es verschiedene Pakete schon für diese Bluetooth-Thermostate, einmal das EQ3 BT und den MQTT-Client, in dem Fall Pahoo. Den kann man auch einfach dann als Python-Library einbinden. Und ein bisschen Systemd-Skripte zum Starten, damit automatisch, wenn der Raspberry Pi hochgefahren wird, auch das passende Python-Skript gestartet wird, der diese Übersetzungsleistung von Bluetooth zu MQTT übernimmt. Und damit kann man dann die Bluetooth-Thermostate mit dem Home Assistant verbinden. Das Ganze ist auch ein bisschen dokumentiert. Die Sourcen für den Heizberry findet ihr bei uns im Git, unserem eigenen GitLab-Instanz, unter git.chaospod.de. Und mehr zum Thema MQTT und unserer smarten Club-Infrastruktur findet ihr im Wiki unter wiki.chaospod.de und dann /Infrastruktur und dann weiterklicken zum Thema MQTT oder einfach oben in der Suchfunktion MQTT eingeben und dann kommt ihr da schon passend an. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schließe mit der Frage ab, was willst du denn als nächstes automatisieren? Tschüss, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Chaos Computer Club!